Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder eben auch gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit Sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute freue ich mich über Anton Wieland, den ich ganz spontan durch einen Beitrag und Kommentare auf LinkedIn kennengelernt habe. Und er ist als Employer Branding Specialist bei seinem Arbeitgeber MAC in Hamburg und brennt dafür. Das sieht man sofort, wenn man auf seinem Profil ist. Ja, super, dass du heute dabei bist, lieber Anton, und dass das alles so mega spontan funktioniert hat.
Vielen Dank für die Einladung an der Stelle. Es hat mich auch ein bisschen überrascht, dass es so spontan funktioniert hat, aber man soll ja die Chancen ergreifen, wie sie kommen.
Ja, super, genau. Mal schauen, was wir heute so auf die Beine stellen. Ja, und das hat wirklich so viel Power gebracht, als wir uns da auseinandergesetzt haben. Da bin ich gespannt, was wir heute so schaffen werden. Ja, starten wir mit einer fast persönlichen Frage. Employer Branding. Was ist das und vor allem, warum schlägt dein Herz dafür?
Das sind zwei sehr gute Fragen, die ich auch Gott sei Dank schon oft gestellt bekommen habe und deswegen auch ganz gut beantworten kann. Genau, ich bin im Employer Branding unterwegs, das ist Arbeitgebermarketing auf Deutsch. Tatsächlich geht es quasi darum, dass wir Werbung für uns als Arbeitgeber machen. Das hat verschiedene Hintergründe. Das reicht von der allgemeinen Bekanntheit als Arbeitgeber, sowohl regional als auch landesweit, bundesweit, bis hin zum tatsächlichen Personalmarketing, also das gezielte Bewerben einzelner offener Stellen, um eben einfach die bestmögliche Besetzung dafür zu finden. Und das Ziel vom Employer Branding ist, das ganze Thema Recruiting ein bisschen einfacher zu machen, indem man eben als ganz klare Arbeitgebermarke nach außen tritt und da quasi so ein bisschen dafür sorgt, dass man fast automatisch die richtigen Personen anzieht, nämlich diejenigen, die auf einer persönlichen Ebene und von den Werten schon gut zu uns als Arbeitgeber passen.
Also wenn ich sagen darf, das sagst du jetzt so locker, aber ich glaube, das schaffen wenige, ne? Deshalb insofern Respekt.
Danke.
Dass das bei euch so ist, ja.
Danke. Das ist tatsächlich ein Trendthema, würde ich sagen, seit ein paar Jahren. Aber du hast recht, es ist auch ein kompliziertes, auch eines, das oft unterschätzt wird. So, ja. Also sowohl vom Umfang her, aber auch von der Power. Also was für Chancen Employer Branding am Ende auch, ja, entwickelt, ne? Und gut gemachtes Employer Branding ist einfach sehr, sehr wirkungsvoll, aber auch schwer. Deswegen brennt auch so ein bisschen mein Herz dafür. Zum einen, weil ich die Zusammenarbeit mit Menschen liebe. Also ich bin so ein People-Mensch. Ich bin super social. Ich bin gerne mit Menschen unterwegs. Und das Schöne ist, ich habe sowohl intern voll viele Kontakte zu meinen KollegInnen, wenn es eben darum geht, Kampagnen zu machen, Videos zu drehen, Fotoshootings zu veranstalten, aber eben halt auch extern. Auf Recruiting-Messen zum Beispiel unterhalte ich mich mit Interessierten oder eben halt auch zukünftigen BewerberInnen. Und das ist so der Faktor, der mir auch am meisten Spaß macht. Dazu kommt das Kreative. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich schreibe unfassbar gerne. Also ich habe auch mal eine Zeit lang als Texter gearbeitet. Und diese Kombination kann ich ganz gut ausleben im Employer Branding. Ja. Das heißt, ich mache bei uns zum Beispiel auch also alle Texte, die irgendwie ins Arbeitgebermarketing reinfallen. Und ich mache das jetzt seit 2,5 Jahren. Und es macht immer noch Spaß, wenn nicht sogar immer mehr Spaß. Und das liebe ich.
Total nachvollziehbar. Auch als ich auf deinem Profil war, konnte ich das ja so lesen und im Grunde auch fühlen. Und das heißt eben auch, dass du gut schreiben kannst, sonst dann, ne, kannst du ja die Emotionen auslösen. Das passt wirklich sehr gut. Greifst du denn jetzt ein weiteres Thema, greifst du denn in deiner Funktion das Thema Mitarbeitergewinnung 50+ speziell auf? Und wenn ja, wie machst du das?
Also tatsächlich machen wir das ehrlicherweise bisher nicht gezielt, dass wir Mitarbeitende Ü50 oder 50+ ansprechen oder gezielt anwerben. Tatsächlich setzen wir eben halt total auf so ein Skill-Based Recruiting. Also wir schauen eigentlich als allererstes darauf, welche Skills bringt eine Person mit und auch wie ist die Persönlichkeit. Wir haben aber eben auch die Erfahrung gemacht, dass, da hatte ich das Wort schon, Erfahrung ein unfassbar wichtiges Thema bei uns in der Branche ist.
Ja.
Und deswegen versuchen wir quasi so eine Art, ja, ich sag jetzt mal, altersfreies Employer-Branding hinzubekommen. Das ist nicht ganz so einfach, haben wir gemerkt in den letzten, ja, anderthalb Jahren. Wir haben an sich eine sehr junge Arbeitgebermarke. Also wir sind relativ peppig, in Anführungszeichen. Wir sind sehr direkt. Wir duzen sofort und wir sind auch von den Stimmen und Gesichtern relativ jung.
Ja.
Und wir haben uns tatsächlich dieses Jahr gefragt, das ist auch ein ganz schönes Beispiel, diese recht junge Arbeitgebermarke, die wir haben, spricht die dann ältere Generation genauso an, wie sie jüngere Generation anspricht? Und wir hatten tatsächlich eine Kollegin bei uns im Unternehmen, die hat das anhand ihrer oder mit ihrer Masterarbeit untersucht und hat dann intern einen Haufen Kolleginnen zusammengetrommelt aus unterschiedlichen Generationen und hat die dazu befragt, was sie sich von ihrem Arbeitgeber wünschen. Sowohl im Hinblick auf, was wir Benefits nennen, aber eben halt auch andere Arbeitsfaktoren, aber auch das Thema Kommunikation.
Denke ich auch. Das ist, glaube ich, fast mit das Wichtigste, ja.
Genau, und sie hatte so ein bisschen den Verdacht, dass es da eben halt einen Unterschied gibt, dass wir zu jungen kommunizieren und dass das eben halt eventuell ältere Zielgruppen nicht ansprechen könnte. Und witzigerweise, gerade in der Kommunikation, hat sie gar keinen Unterschied gefunden. Das heißt, wir haben zum Beispiel, sie hat verschiedene Unternehmensbeschreibungen getestet, die eben unterschiedlich formuliert waren. Und da gab es keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen, die sie befragt hat. Das heißt, die unterschiedlichen Altersgruppen fanden dieselbe Unternehmensbeschreibung ansprechend. Tatsächlich auch die, die wir aktuell verwenden. Deswegen war das auch ein ganz schönes Feedback.
Genau,
und darüber haben wir so ein bisschen versucht zu challengen. Sprechen wir auch vom Alter her ältere Zielgruppen an, denn die brauchen wir. Das ist auch ganz, da bin ich auch ganz ehrlich, wir brauchen erfahrene Leute. Im IT-Sprech sagt man dann ja gerne Senior Software-Entwicklung oder Senior Software-EntwicklerIn. Da ist es eben so, dass solche Leute naturgemäß älter sind als Junior Software-EntwicklerIn.
Ja, irgendwie genau.
Genau. Und deswegen ist es bei uns noch kein, sag ich mal, kein großes Thema, die Mitarbeitergewinnung oder Mitarbeitendengewinnung 50+.
Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen. Denn vielleicht hat es tatsächlich, das ist mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen, auch etwas mit der Branche zu tun, wie Mitarbeitende Ü50 auch auf Dinge reagieren und wie es man auch gewohnt ist im Umgang. Ne?
Absolut. Wir haben tatsächlich auch, was auch ganz spannend ist, die Kollegin hat in ihrer Masterarbeit eben halt auch zum Beispiel die Benefits untersucht. Und da ist was Spannendes bei rumgekommen, dass wir haben diverse Benefits, die wir anbieten, unter anderem eben auch Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Also wir bieten subventionierte Kita-Plätze an. Und bei den Fokusgruppen ist herausgekommen, dass sich gerade Ältere oder so Generation Y Richtung Babyboomer auch quasi Unterstützung am anderen Ende des Lebens wünschen, nämlich
genau.
Eine sogenannte Pflegeunterstützung. Gerade eben, wenn die eigenen Eltern auch Geschwister, Verwandte jeglichen Grades eben halt in die Situation kommen, dass sie pflegebedürftig werden. Und wir sind jetzt gerade dabei zu schauen, ob wir ein Modell finden, dass wir genauso wie wir Unterstützung bei der Betreuung in der Kita anbieten, dass wir Ähnliches auch anbieten, eben halt quasi, ich sag jetzt einmal mal, am anderen Ende des Lebens.
Am anderen Ende des Arbeitslebens, nennen wir
genau.
es so.
Genau.
Denn da gehöre ich dann ja auch zu und das ist wirklich etwas, was du natürlich mit dem Alter erlebst und spürst, wie sich das verändert. man ist mit 20 oder 30 fähig, darüber nachzudenken, dass es sich mit 50 und 60 vielleicht verändern könnte. Aber wenn es tatsächlich so ist, wie ich es auch erlebe, und wenn man dann vor diesen Themen steht, das ist nochmal etwas ganz anderes. Und das ist natürlich toll. Also ich finde, das ist eine tolle Erkenntnis. Und da arbeitet ihr an einem wirklich wichtigen Punkt, wo ihr diese Menschen dann auch wirklich mitnehmen könnt. Ne?
Mhm. Genau. Am Ende wollen wir natürlich irgendwie einen Katalog an Benefits anbieten, die, wo alle KollegInnen sich das rauspicken können, was sie eben wollen, was sie benötigen.
Was sie benötigen, glaube ich auch.
Genau, was sie sich auch wünschen, was sie benötigen. So. Und die einen haben eben kleine Kinder und brauchen Unterstützung bei der Kita-Platzsuche. Und die anderen haben eben pflegebedürftige Eltern zum Beispiel, die auch entsprechende Unterstützung benötigen.
Ja, genau. Also wie gesagt, das kann ich ja jetzt aus der anderen Richtung genau bestätigen. Da wir ja im Grunde genau diese beiden Generationen sogar abbilden. Also insofern alles wunderbar, ein perfekter Podcast quasi.
Ja, das stimmt.
Jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, dass du auf Recruiting-Messen gehst. Mhm. Was ist denn so deine Funktion und was machst du da? Und vielleicht sogar schon die Frage, gibt es denn da überhaupt InteressentInnen, die überhaupt über 50 sind?
Gerade die letzte Frage finde ich eine sehr, sehr spannende. Ich fange mal vorne an.
Ja, danke.
Wir sind größtenteils in Hamburg auf Recruiting-Messen unterwegs. Mhm. Wir haben auch ein, zwei kleinere Events außerhalb. Tatsächlich organisiere ich all unsere Auftritte bei allen Recruiting-Messen, die wir so haben. Also ich bin quasi der Ansprechpartner dafür. Und ich bin dann auch derjenige, der eben vor Ort alles macht. Also ich stelle mich dann auch selber an den Messestand und rede 10 Stunden am Tag mit BesucherInnen.
Kenne ich auch noch.
Das ist tatsächlich auch dann der Teil, der mir am meisten Spaß bringt. Mhm. Und zu deiner letzten Frage, wir haben die Erfahrung gemacht in den letzten, wir machen das jetzt so knapp 3 Jahre, also wirklich, dass wir wirklich regelmäßig auf Recruiting-Messen fahren. Und in dieser Zeit haben wir die Erfahrung gemacht, ein sehr junges Messepublikum anzuziehen. Mhm. Tatsächlich nicht wir spezifisch, sondern die Messen an sich. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit den Messen zusammen, auf denen wir unterwegs sind. Das sind zum Teil eben auch Messen für den Berufseinstieg. Aber wir sind zum Beispiel auch auf dem ITCS. Das ist eben so eigentlich die große IT-Recruiting-Messe in Deutschland.
Ja, ja.
Und da, die ist von dem Durchschnittsalter der BesucherInnen schon etwas höher. Da treffen wir auch die ein oder anderen Professionals in den 30ern, 40ern. Aber darüber hinaus haben wir tatsächlich bisher wirklich kaum, ich würde sogar fast sagen, gar keine 50-plus-MessebesucherInnen gehabt. Vielleicht vereinzelt mal ein oder zwei, aber tatsächlich sonst überhaupt gar nicht.
Ja, ich finde, das ist wichtig. Ich habe es mir ja gedacht, aber ich wollte es dann nochmal aus deinem Munde hören. Mhm. Und würdest du empfehlen, dann auf jeden Fall dorthin zu gehen?
Ja, unbedingt. Tatsächlich ist es bei uns so und das ist bei vielen anderen Ausstellern auf diesen Messen auch so, dass wir immer eine völlige Breite an offenen Jobs mitbringen. Mhm. Natürlich auch Einstiegsjobs, Junior-Positionen oder Werkstudien oder Werkstudentenjobs, aber eben halt auch Senior-Jobs, also offene Stellen, wo wir eben nach Leuten schauen, die 5 Jahre plus Berufserfahrung haben.
Ja, und gut, mit über 50 ist ein bisschen plus 5.
Genau, aber ich glaube, mittlerweile haben zumindest alle Unternehmen, die irgendwas mit IT machen, ganz gut begriffen, dass es eben viel, viel weniger Leute auf dem Markt gibt, als wir eigentlich insgesamt brauchen als IT-Unternehmen. Ja, und da sollten wir, und ich hoffe, zumindest bei uns ist das so, einfach auch offen sein für 50 plus Menschen, die einen neuen Job suchen. Und wenn wir dann eben sagen, na gut, wir haben hier eine Stelle als Senior Software EntwicklerIn ausgeschrieben und die Person passt von der Persönlichkeit bei uns ins Unternehmen rein. Sie bringt eine Palette an Skills mit, die einfach richtig, richtig gut passt, die vielleicht sogar über das hinausgeht, was wir eigentlich für diese Stelle uns wünschen. denn es sollte uns auch eigentlich egal sein, welches Alter diese Person hat. Ja. Zumal die Softwareentwicklung ja auch ein Job ist, der körperlich meistens zumindest nicht wirklich richtig anstrengend ist und wo es natürlich vor allem irgendwie um Wissen, um Erfahrung, um Skills geht. Und die sind ja zumindest unserer Erfahrung nach auch bei sehr erfahrenen Kollegen einfach am ausgeprägtesten. Ich persönlich würde mir wünschen, wenn wir auch mehr Menschen 50, 40 plus, 50 plus auf Recruiting-Messen sehen, die das junge Messepublikum mal auch mal ein bisschen aufmischen.
genau.
Und wir können zwar eine Menge junge Leute einstellen, aber bei uns im Unternehmen brauchen wir auch immer erfahrene Leute, erfahrene KollegInnen, damit die Mischung stimmt.
Damit der Austausch einfach stimmt. Du hast ja auch am Anfang gesagt, die Kommunikation, die Art und Weise des Vorgehens, der Umsetzung, auch vielleicht mal der Entspannung. Also mit über 50 hast du meistens keine Ahnung, wie viel Veränderung hinter dir und denkst dann, naja, okay, jetzt kommt noch die 50. Alles klar, dann fangen wir wieder von vorne an und guck mal, was passiert. Und das kannst du halt mit 20 oder vielleicht auch 30 nicht, weil du denkst, oh Gott, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und derjenige kann einfach die Ruhe reinbringen, weil der sagt, ja gut, jetzt machen wir das halt nochmal.
Genau.
Genau, aber gut, du triffst sie dann nicht oder jedenfalls sagen wir mal so in einem sehr, sehr überschaubaren Rahmen. Wie kommst du denn sonst an MitarbeiterInnen über 50? Weil das ist ja für unsere ZuhörerInnen wichtig, wo die sich auch so, sag mal, tummeln sollen oder wie die zu euch kommen sollen.
Tatsächlich beschreibe ich dir jetzt den Weg, über den wir allgemein sehr viele KollegInnen einstellen und das sind einfach Empfehlungen. Tatsächlich haben wir sehr viele KollegInnen, die neu bei uns anfangen, die schon irgendeine Verbindung zu uns als Arbeitgeber oder zu uns als Unternehmen haben. Sei es Familie, sei es Freundeskreis, Bekanntenkreis etc. Wir haben auch mittlerweile ein Programm, Mitarbeitende werben Mitarbeitende, wo wir das Ganze auch belohnen, wenn eben halt KollegInnen neue Leute empfehlen. Und tatsächlich ist es so, dass wir darüber auch 50 plus KollegInnen einstellen. Ich hatte ja auch unter deinem LinkedIn-Beitrag von Dirk erzählt, Dirk, der bei uns den Sales-Bereich macht. Und den haben wir tatsächlich auch über Netzwerk gefunden.
Ja, super.
Tatsächlich über unsere Nicole, unsere Marketingchefin, die in der Branche eben extrem gut vernetzt ist und die dem eben dann gehört hat, hey, ne, irgendwie Dirk ist in Anführungszeichen wieder auf dem Markt und sucht nach einer neuen Anstellung. Und dann war das für uns fast keine Entscheidung zu sagen, wir müssen Dirk um jeden Preis bekommen, in Anführungszeichen, weil der eben mehr als 30 Jahre Sales-Erfahrung in unserer Branche, also im ERP, in der ERP-Branche mitbringt. Das war für uns Gold wert. Der hat deutschlandweit Kontakte, die uns eben von enormem Vorteil sind. Und der bringt ein System, eine Erfahrung, eine Ruhe mit, die im Sales-Bereich auch super hilfreich ist. Und er hat gleichzeitig eben Bock zu sagen, hey, ich mache eben noch ein paar Jahre, ich habe da auch Bock drauf, es macht mir Spaß, aber ich fange Schritt für Schritt an, junge Leute anzulernen, einen Sales-Bereich aufzubauen, mein Wissen weiterzugeben, damit, wenn er dann irgendwann sagt, ja, ich hätte jetzt doch Lust auf Ruhestand, dass er dann eben halt, ich sag jetzt mal, beruhigt gehen kann, weil er eben halt sozusagen seine Nachfolge angelernt, eingearbeitet und er hat und sein Wissen weitergegeben hat. Und das ist so der aktuellste Fall, den wir hatten, wo wir eben halt einen Mitarbeitenden Ü50 über persönliche Kontakte im Grunde gefunden haben. Deswegen ist das tatsächlich der Weg, über den wir solche Leute finden.
Ja, jetzt hast du ja ganz, ganz viel da reingepackt in dein Statement gerade. Denn, also, man muss jetzt schon mal von außen sagen, das ist ja wirklich vorbildlich. Also erstmal habt ihr es geschafft, eine Vernetzung aufzubauen sodass ihr tatsächlich über Empfehlungen gehen könnt. Also das hört sich so an wie, was weiß ich, zu 70-80% über Empfehlungen. Und also ich sehe sein Nicken, das sehen Sie ja, hören Sie ja jetzt als ZuhörerIn nicht. Er nickt.
Und 70-80% sind es vielleicht nicht ganz,
ja,
aber die Hälfte auf jeden Fall.
Ja gut, aber das ist trotzdem eine hohe Zahl, ne? Das ist ja ganz wichtig. Und
ich muss da aber auch kurz einschieben, dass wir sind ungefähr 150, also wir sind 150 Leute aktuell. Ja. Wir stellen in der Regel so 12 bis 15 Leute pro Jahr ein. Mhm. So, da kannst du jetzt, ne, sagen, wenn wir 50% sagen, sind das irgendwie 6-7 Leute, die wir über Empfehlungen einstellen. Und das reicht von einer neuen Werkstudentin über einen Projektleiter bis hin zu einem Sales Manager.
Ja. Ja, vielen Dank. Das habe ich mir schon gedacht. Das passt gut. Mhm. Denn was sagen wir unseren ZuhörerInnen? Also erstmal sollten sie Kontakt zu allen Mitarbeitern aus deinem Unternehmen irgendwie herstellen. Nicht zu allen, aber doch zu wichtigen, um zu wissen, okay, ist das denn auch das, so wie der Anton das jetzt so erklärt? Ich glaube es dir unbenommen, aber um da nochmal einen anderen Ton zu hören und dadurch wirklich auch dann schon mal ja die Verbindung herzustellen. Und auch etwas vielleicht dann von sich zeigen zu können. Also das ist das eine. Und dann hast du noch was anderes gesagt, was ich gerne hier jetzt mit reinnehmen möchte, weil ich glaube, heute gab es da auch einen Beitrag zu, wie hält man denn Wissen auch im Unternehmen? Also weißt du, ich selber beschäftige mich auch seit über 20 Jahren mit diesem Thema. Ach, das gibt es auch schon länger, weil erstaunlicherweise die Babyboomer gab es auch schon vor 40 Jahren und da wurde darüber gesprochen, was machen wir nur, wenn die weg sind? Und irgendwie wendet das kaum einer an. Und er setzt ja wirklich dann auch darauf, das Wissen im Unternehmen zu halten. Denn Dirk, von dem du ja gesprochen hast, der macht das ja quasi. Der hat das ja jetzt auch als Auftrag, als offiziellen Auftrag bekommen. Bau etwas auf, aber guck, dass das Wissen im Unternehmen bleibt. Und das ist ja also wirklich, das ist ja wirklich toll. Und ich glaube auch, ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass das eine tolle Außenwirkung nach draußen hatten, Außenwirkung nach draußen, sehr, sehr schön. Und dass dadurch wirklich auch sich Menschen angesprochen fühlen.
Wir haben tatsächlich jetzt gerade auch noch ein zweites aktuelles Beispiel mit Dieter. Das ist ein mittlerweile Ex-Kollege von uns. Er war der erste Kollege, den wir tatsächlich in den Ruhestand begleitet haben.
Ja.
Auch tatsächlich ein MAC-Urgestein, er konnte jetzt auch nicht ganz aufhören. Er hat dann tatsächlich, haben wir ihm noch einen Minijob angeboten, ja, dass er quasi weiter bei uns bleibt. Auch das ist ein Thema für uns, zu sagen, okay, wie können wir nicht nur das Wissen im Unternehmen halten, sondern wie können wir auch dafür sorgen, dass wir auch weiterhin davon profitieren, sei es eben durch Minijobs als BeraterIn etc. Und was Dieter jetzt auch die letzten 2 Jahre gemacht hat, ist halt junge KollegInnen in die Schule zu nehmen, in Anführungszeichen. Mhm. Also nicht nur sicherzustellen, dass dass sein Wissen da ist, also in Form vom im Intranet zum Beispiel oder eben auf unserer Wissensplattform, sondern auch das weiterzugeben und wirklich das gezielt an KollegInnen weiterzugeben. Und er war bei uns ein Spezialist für Finanzbuchhaltung, also für das Finanzbuchhaltungsmodul in unserer ERP-Software. Und er hat sozusagen 2 junge KollegInnen genommen und gesagt, ich gebe euch das Wissen jetzt gezielt weiter. Wir lernen das zusammen auf einem Projekt ganz, ganz praktisch. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. So, und dadurch sparen wir uns in Anführungszeichen auch manchmal eine Nachbesetzung, dass wir jetzt quasi einen Ersatz finden müssen, der genau auf die Stellenbeschreibung passt, die Dieter eben inne hatte. Und deswegen glaube ich, ist neben dem technischen Teil, das Wissen im Unternehmen zu halten, auch der persönliche Teil total wichtig, das Wissen auch face-to-face oder eben über einen langen Zeitraum an KollegInnen weiterzugeben.
Also ich kann nur klatschen. Also ihr macht das ja wirklich vorbildlich. Und wir wissen alle, im IT-Sektor gibt es seit vielen Jahren einen Fachkräftemangel. Und da könnte man mal so flexibel drauf reagieren, würde ich sagen. Diejenigen, die es noch nicht machen,
wir sind da tatsächlich. Ja, wir sind da tatsächlich natürlich am Ausprobieren. eben weil wir jetzt so die ersten Male in die Situation kommen, dass wir eben SpezialistInnen haben, die nicht mehr allzu lange bei uns im Unternehmen sein werden. Mhm. Da haben wir auch keine etablierten Prozesse, sondern das ist wirklich tatsächlich im Moment so ein Trial and Error. Dieter war jetzt okay. So das erste Beispiel, ne, wo wir das tatsächlich auch gezwungenermaßen dann mal machen mussten.
Aber ihr macht es eben, weißt du?
Genau.
Ihr macht es und darum geht es ja. Klar,
genau.
Man kann sich nicht auf alles vorbereiten.
Nein, natürlich nicht. Und am Ende haben wir natürlich den Luxus, dass wir von der Unternehmensgröße in einem schönen Bereich sind, dass wir uns alle untereinander kennen und gut verstehen, dass das eben auch dieser lockere Wissensaustausch möglich ist. Aber wir sind gleichzeitig groß genug, dass wir diese Räume schaffen können und dass wir uns das leisten können, in Anführungszeichen, im Tagesgeschäft den Freiraum zu schaffen, diese Wissensweitergabe auch wirklich, wirklich durchzuführen und das auch wirklich konsequent zu machen, nicht immer nur zwischen Tür und Angel, sag ich mal.
Ja, genau, das ist auch nochmal so eine Sache. Absolut. Ich würde nochmal gerne einen anderen Blickwinkel nehmen. Und zwar, wir sind ja auch mit dem Employer Branding gestartet. Gibt es aus deiner Sicht einen Tipp, wenn sich Menschen für ein Unternehmen interessieren? Können Sie feststellen, ob das, was da gesagt wird, auch stimmt, auch gelebt wird? Hättest du da einen Tipp oder vielleicht Fragen, die man sich stellen kann?
Das ist tatsächlich ein Knackpunkt, eine sehr, sehr wichtige Frage. Denn im Employer Branding ist es so, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt Unternehmen, viele Unternehmen leider, die machen Employer Branding, aber die machen es eben golden und dann kommst du ins Unternehmen und es ist einfach nicht so, wie sie es nach außen darstellen. Mein persönlicher erster wichtigster Tipp ist einfach, versuch hinter die Fassade zu schauen, indem du Menschen als Kontakte findest. Weil auf einem Karriereportal, auf einem LinkedIn-Profil kann die Unternehmenskommunikation oder eben halt das Employer Branding natürlich immer schreiben und zeigen, was sie wollen. Aber wenn du tatsächlich eine Person kennst, die wieder eine Person kennt und die kennt eine Person, die arbeitet in diesem Unternehmen, dann hast du plötzlich ein deutlich ungefilterteres Bild in das Unternehmen. Und es gibt Arbeitgeber, egal welcher Größe, die eben halt diese Differenz, diese Unstimmigkeit zwischen Innen und Außen, zwischen Soll-Zustand als Employer Branding kommuniziert und Ist-Zustand als Unternehmenskultur haben. Deswegen ist so ein bisschen immer mein Tipp, finde menschliche, persönliche Kontakte. Das funktioniert auch fantastisch über LinkedIn. Viele Unternehmen verstehen es mittlerweile nicht nur die Unternehmensseite auf LinkedIn, sondern eben halt auch Corporate Influencer zu nutzen. Die sind quasi so ein Zwischending zwischen offiziellem Unternehmensaccount und wirklich einem persönlichen, menschlichen Kontakt ins Unternehmen rein. Aber sie erzählen meistens schon mal eine realistischere Story als vielleicht der Unternehmensaccount.
Ja, vielen Dank. Du hast ganz viele Dinge angesprochen, die ich mit meinen KundInnen auch mal wieder bespreche und wo ich auch sage, ihr müsst am eigentlichen Weg dran vorbeigehen und eben das, was ja LinkedIn ermöglicht, auch nutzen. Geht auf die Profile, wobei die Profile von Unternehmensmitarbeitenden nicht immer unbedingt so aussagekräftig sind, aber guckt mal, was die machen. Guckt mal, dass ihr in Kontakt kommt, dass ihr mit denen sprecht und ihr bekommt O-Töne, mit denen ihr was anfangen könnt.
Und zumindest für uns gesprochen, ja, unsere KollegInnen sind alle extrem offen dafür, über ihre Arbeit zu sprechen, über das Unternehmen zu sprechen, etc. Die bekommen nicht von uns vorgeschrieben, was sie sagen sollen, was sie herausstellen sollen, etc. Und wenn wir noch einen Schritt weiter denken, dann sind ja solche Kontakte auch extrem wertvoll, wenn du dich am Ende entscheidest, hey, ich möchte mich bewerben. Weil wenn du schon eine Person im Unternehmen kennst, dann schickst du deine Bewerbung, und das erleben wir auch auf Recruiting-Messen immer wieder, dann schickst du deine Bewerbung nicht an info@mac oder so, sondern du hast eine direkte Ansprechperson. Du kannst sagen, hey, ich würde mich gerne bei euch bewerben, kannst du die Bewerbung nicht an an den Recruiter oder an die Recruiterin weiterleiten. Und dann hast du plötzlich in der Flut an Bewerbungen, die ja doch manchmal herrscht, einen Vorsprung.
Ja, absolut. Also es gibt da einfach ganz viele Möglichkeiten, die du da nutzen kannst. Natürlich müssen wir klar sagen, ihr seid jetzt ein Unternehmen mit einer überschaubaren Größe, wo man sich auch noch irgendwo kennt, die meisten jedenfalls.
Ja.
Da kann man natürlich noch viel schneller reagieren, als wenn du dich jetzt in einem Konzern bewirbst.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist die Vorgehensweise in beiden Fällen richtig. Und gut, Konzerne, sage ich jetzt mal, können noch sehr stärker, ich sag mal, mit einem Deckmäntelchen spielen, was schreiben wir und was leben wir.
Ja. Ja.
Aber das können kleine Unternehmen genauso. Und deshalb ist es so wichtig, persönliche Kontakte aufzubauen, dieses Netzwerken, was ja viele kennen, aber nicht nutzen, wirklich ja, zu nutzen und das mal da reinzugehen. Und was passiert schlimmstenfalls? Man bekommt gar keinen Kontakt oder man stellt fest, finde ich jetzt auch wirklich nicht angenehm im Kontakt und möchte ich eigentlich gar nicht weiterkommen. Und dann weiß ich zumindest, dass ich in diesem Bereich mit dieser Person nichts zu tun haben möchte. Vielleicht fürs ganze Unternehmen, das kann sein. Das muss man dann entscheiden, ob man nicht noch andere kennenlernen möchte. Insofern, ne? Ist das absolut wichtig. Aber gut, du sagst es, ich hatte jetzt gehofft, du hättest den einen oder anderen Tipp, wie man dahinter blicken kann. Aber im Grunde sind das ja genau die Tipps. Wie schaue ich aufs Unternehmen und wie gehe ich damit um?
Ansonsten gibt es ja immer noch Arbeitgeberbewertungsportale, wie zum Beispiel Kununu,
ja.
das auch zu Recht in so mancher Kritik steht.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, aber für uns persönlich als Arbeitgeber, aber auch wenn ich jetzt die Arbeitnehmerperspektive einnehme, auch ein wichtiges Tool sein kann, einen realistischeren Einblick in Unternehmen zu bekommen. Zumindest insofern, dass da Bewertungen von echten KollegInnen oder Ex-KollegInnen stehen. Natürlich, das ist eigentlich auch kein Geheimnis, halten wir als Arbeitgeber auch unsere KollegInnen ab und an mal dazu an, eine Bewertung auf Kununu zu verfassen. Aber nichtsdestotrotz wäre das jetzt so mein zweiter Tipp für Jobsuchende, auf Kununu zu schauen, auf Glassdoor zu schauen, wie sieht da die Bewertung aus? Wie sieht auch die Sternebewertung aus in den unterschiedlichen Faktoren und insgesamt, sondern was schreiben auch KollegInnen und Ex-KollegInnen über das Unternehmen.
Genau, also wie im Grunde bei allen Bewertungsportalen mit sehr viel Distanz und Vorsicht daran gehen, aber dann zu überlegen, geben sich zum Beispiel diejenigen, die dort schreiben, Mühe und schreiben etwas mehr oder schreiben nur war nett, war nicht nett oder furchtbarer Vorgesetzter oder was auch immer da draufsteht. Oder sind da Menschen, die sich wirklich Mühe geben und sagen, das und das machen wir, das, keine Ahnung. Ich war in einem bestimmten Projekt und da habe ich gelernt und ich habe irgendwas nicht geschafft, da hat mir ein Kollege geholfen oder wie auch immer. Wo man dann merkt, da bemüht sich jemand wirklich etwas weiterzugeben und wie mit dem umgegangen wird. Und das finde ich, das ist ganz wichtig, denn Bewertungsportale, okay, aber jeder hat da so seine eigenen Interessen. Deshalb mal im Groben dann durchgucken, was ist denn so der Durchschnitt, mit dem ich dann auch arbeiten kann. Ja, vielen Dank. Also wir haben ja jetzt eine ganze Menge angesprochen. Gibt es denn etwas aus deiner Sicht, was du gerne noch zum Abschluss mitgeben würdest?
Ja, auf jeden Fall. Ich könnte wahrscheinlich noch eine ganze halbe Stunde füllen, aber ich versuche es mal auf einen Punkt runterzukürzen. Seid mutig. Auch wir, die jetzt nicht sonderlich viel einstellen, bekommen viele Bewerbungen. Das ist einfach so.
Mhm.
Auch viele Bewerbungen, die nicht zu uns passen, wo wir auch ehrlich absagen müssen, aber wenig Bewerbungen, die wirklich mutig sind, also die anders sind. Das heißt, wir verlangen zum Beispiel seit Jahren kein Anschreiben mehr und trotzdem bekommen wir immer wieder Anschreiben. Aber es gibt Wege, wirklich auch richtig kreativ zu werden. Zum Beispiel auf Basis der Jobanzeige Ideen mitzuschicken, Projekte mitzuschicken. Wir schauen natürlich in der Softwareentwicklung auch immer darauf, sind die Leute beispielsweise auf Stack Overflow oder GitHub aktiv. Und wenn du das bist, dann hast du bei uns gleich einen ganz anderen Vorsprung. Das heißt, versuch uns wirklich als bewerbende Person zu zeigen, das bin ich als Ganzes. Und dazu gehört, dass ich auf GitHub zu den Themen aktiv bin. Dazu gehört, dass ich Kitesurfe. Dazu gehört, dass ich nebenbei mal einen eigenen Online-Shop hatte. Der hat zwar nur ein Jahr gehalten und dann habe ich ihn wieder zugemacht, aber das zeigt uns einfach nochmal das gewisse Extra. Nachdem wir dann am Ende auch ein Stück weit suchen, weil wir uns eben diese Motivation, den Bock haben, also den Bock wünschen. Das ist das, worauf wir am Ende am allermeisten schauen.
Absolut. Also die Besonderheit herausstellen. So mache ich das mit meinen KundInnen auch immer wieder. Und zu überlegen, wie können wir das machen? Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Klar, also ich sag mal in Anführungsstrichen, der profane Lebenslauf, der muss sein, aber du kannst darüber hinaus ja eine ganze Menge machen, wo du dich darstellst und Verweise mit reinbringst und weiß ich nicht was, ne? Wo man dann sofort merkt, oh, da ist jemand, der hat sich Mühe gegeben und der ist einfach up to date. Ja, vielen Dank. Also dann würde ich sagen, lass es uns an dieser Stelle heute beenden. Wenn das okay ist.
Sehr gerne, sehr gerne.
Dann würde ich sagen, ja, wir sind am Ende. Vielen Dank fürs Dranbleiben an unsere ZuhörerInnen. Vielen Dank natürlich an dich, lieber Anton. Das war ein super interessantes Gespräch.
Der Dank ist ganz meinerseits. Tatsächlich war das jetzt quasi meine zweite Podcast-Erfahrung. Ich
super.
Muss sagen, es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, ein sehr informatives und ich freue mich, dass ich dein Gast sein durfte.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du dabei warst und dass das hier alles so total unkompliziert war, schon, ne? In der Vorbereitung ja und jetzt hier.
Ja.
Vielen Dank. Und ich finde, deine Sichtweise ist tatsächlich etwas Neues, was den oder meinen Podcast wirklich bereichert. Also herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Ja, und wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich natürlich zum Profil von Anton Wieland und dem Karriereportal seines Arbeitgebers, der MAC. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement, sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes. Also, bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+.